Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Thomas Gebauer, Menschenrechtsaktivist. Gastgeber ist Arne Kapitza. Guten Tag, Herr Gebauer.
Schönen guten Tag.
Herr Gebauer, Sie sind Geschäftsführer der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International, einer Nichtregierungsorganisation, die besonders dadurch hervorgetreten ist, dass sie ein internationales Verbot von Landminen durchgesetzt hat und für dieses Engagement auch 1997 geehrt wurde mit dem Friedensnobelpreis. Und Sie kommen gerade von einem Gesundheitskongress in Indien, bereiten gerade ein Symposium über unter anderem die Demokratiebewegung in den arabischen Staaten vor. Das heißt, Sie sind nicht einfach nur einer, der Nothilfe leistet, so wie es begonnen hat in Biafra mit Medikamenten, sondern Sie sind ein politischer Aktivist, deswegen nenne ich Sie auch Menschenrechtsaktivist. Ist das jetzt auch ein Wandel von der unmittelbaren Hilfe zur politischen Arbeit, der generell für die Nichtregierungsorganisationen typisch ist, Herr Gebauer?
Ob es generell für alle Hilfsorganisationen gilt, wage ich zu bezweifeln, aber für Medico gilt es ganz sicher. Wir sind der Überzeugung, dass Helfen natürlich notwendig ist. Die Menschen, die in Armut leben, brauchen Unterstützung, konkrete. Aber wenn wir nachhaltig helfen wollen, dann müssen wir die politischen Ursachen angehen und müssen dafür Sorge tragen, dass andere Lebensumstände, Lebensverhältnisse etabliert werden, die ein menschenwürdiges Leben zulassen.
Bevor wir das jetzt im Einzelnen abarbeiten, würde ich gerne auf Sie persönlich kommen. Sie sind in Konstanz geboren, am Bodensee, sind dann in die Rhein-Main-Region gekommen, nach Hanau. Der Sitz von Medico ist in Frankfurt und Sie sind Psychologe von Ausbildung her. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie sind Sie politisiert worden? Also was hat es ausgelöst, dass Sie nicht einfach so die normale Karriere gewissermaßen, die normale Arbeit als Psychologe angenommen haben, sondern gesagt haben, Mensch, da muss ich mehr tun, ich muss aktiv werden.
Das ist natürlich eine lange Geschichte, aber die hat etwas zu tun mit, sagen wir mal, der Zeit des kulturellen Umbruchs damals, Ende der 60er Jahre. Da war ich Schüler und habe so ein bisschen profitieren können von dem, was die Studentenbewegung bewirkt hat. Wir haben den Unterricht selbst gestaltet, wir haben die Sache in die Hand genommen. Für uns war nichts eigentlich heilig in dieser Zeit und wir waren auch überzeugt davon, dass man sich engagieren kann und dass man soziale Projekte angehen kann. Es waren diese Ereignisse der Zeit damals, der Vietnamkrieg, der Protest gegen den Vietnamkrieg, dann das Engagieren in Bürgerinitiativen. Ich glaube, das sind zwei große Erfahrungen, die mich seinerzeit politisiert haben und die ich auch ins Studium hineingetragen habe. Ja, ich habe Psychologie studiert, das ist richtig, und musste danach, nach dem Studium, Zivildienst leisten und das habe ich beim Medico machen können. Seitdem bin ich dort.
Es gibt seit 1968, und ich habe schon genannt, Biafra, das Stichwort, die Bilder von aufgetriebenen Bäuchen kleiner Kinder mit ganz dünnen Beinen in dieser Region, die sich von Nigeria unabhängig erklärt hatte und die dann Opfer einer Hungerblockade war. Damals haben sich auch Médecins Sans Frontières zum Beispiel gegründet. Also das ist eine Phase im Übrigen auch, wo die Menschenrechte international Durchsetzung bekommen haben. Zwei große Abkommen über politische und bürgerliche Rechte und über soziale und kulturelle Rechte im Jahre 1966. Jetzt klingt das so einfach. Sie als Hilfsorganisation Medico International wollen dafür sorgen, dass das Menschenrecht auf Gesundheit, auf angemessene Ernährung verwirklicht wird. Und es findet einen riesen Konsens. Also fast alle Menschen, die man fragt, sagen, Gesundheit ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste Gut. Alle Staaten würden es unterschreiben. Es gibt internationale Organisationen von der Menschenrechtskommission, die Weltgesundheitsorganisation, alle Staaten und so weiter. Alle sind sich einig, aber millionenfaches Sterben jedes Jahr, und zwar an Krankheiten, die vermeidbar wären.
Ja, es gilt letztendlich für alle Rechte, nicht nur für das Recht auf Gesundheit, was uns jetzt besonders bewegt als Medico. Es gilt auch für das Recht auf Bildung zum Beispiel, das Recht auf angemessenes Leben, Lebensumstände, Ernährung. All die Dinge sind relativ klar. Alle sind davon überzeugt, dass es notwendig und wichtig ist, sagen wir mal hier in Deutschland. Es gibt in den USA Leute, die davon gar nicht überzeugt sind, oder auch in China zum Beispiel, die mit den Menschenrechten nicht viel anfangen können. Aber hier in Mitteleuropa, glaube ich, ist es doch Konsens, dass es diese Rechte gibt. Aber sie sind eben auch umkämpft. Und wenn man den Bereich der Gesundheit anschaut, dann ist es eben nicht nur eine Frage von Rechten, sondern Gesundheit ist auch ein wirtschaftliches Thema. Damit lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und da gibt es massive Interessen, die versuchen eben daraus Kapital für eigennützige Zwecke zu schlagen. Und die reden dann zwar von Rechten, aber es sind am Ende nicht die Rechte, die dann das Sein bestimmen, sondern bestimmte machtvolle Interessen. Und deswegen ist das ganze Feld der Rechte nach wie vor umkämpft. Es ist nicht so, dass es einen stetigen Zuwachs an Menschenrechten gibt, seit der Aufklärung, seit der Französischen Revolution, sondern immer auch wieder Rechte abgebaut werden. Wir erleben das ja auch hierzulande, wie Freiheits- und Bürgerrechte zum Beispiel im Kampf gegen den Terror jetzt auf einmal wieder zurückgenommen werden, wie auch soziale Rechte, wie das Recht auf Gesundheit wieder in Frage gestellt werden, weil es bestimmte Interessen gibt, die damit ihr Geld verdienen wollen, als den Rechtsanspruch von Menschen zu akzeptieren.
Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel in Haiti. Das große, schwere Erdbeben, das hunderttausende Menschen das Leben gekostet hat, ist heute aus den Schlagzeilen etwas verschwunden. Die Not besteht fort. Wie reagieren Sie? Wie lindern Sie Hilfe und auf welche Widerstände stoßen Sie dabei, den Menschen nachhaltig ein einigermaßen würdiges Leben dort zu verschaffen?
Ja, nun ist Haiti wirklich ein extremes Beispiel, aber ich bin gerne bereit, dazu was zu sagen, weil Haiti in der Tat in der ganzen Schwierigkeit fast schon modellhaft steht für das, was uns zukünftig möglicherweise in der Welt konfrontierend wird. Es ist das Problem in Haiti, dass Hilfe, die wir leisten, letztendlich nur dort möglich ist, wo sie auf Menschen trifft, die sie annehmen können, die sie umsetzen. Hilfe kann nicht übergestülpt werden. Hilfe muss getragen werden von Menschen, die damit etwas anfangen wollen. Das gilt für uns auch. Wenn wir zum Arzt gehen, dann kann uns der Arzt da auch nur einen Rat geben, letztendlich, wenn wir bereit sind, auf den Rat einzugehen, wenn wir damit etwas anfangen wollen. Das gilt im Großen für alle Arten von Hilfe. Man kann sie nicht überstülpen. In Haiti ist der Sonderfall der, dass über viele Jahrzehnte hinweg dieses Land letztendlich entstaatlicht worden ist. Es gibt kaum noch leistungsfähige öffentliche Strukturen, Einrichtungen, die imstande sind, etwas an normalem Leben zu organisieren. Die Leute sind auf sich selbst zurückgeworfen. Und wir haben den mühsamen Prozess vor uns, mit ihnen gemeinsam erst wieder etwas aufzubauen, was die Grundlage für ein Helfen schaffen kann. Also sowas wie Gesellschaftlichkeit, miteinander etwas zu tun und nicht nur jetzt punktuell an einem kleinen Ort vielleicht eine Toilette zu bauen, sondern wir wollen ja mehr. Wir wollen ja wirklich Gesundheit im Sinne von gesellschaftlicher Relevanz voranbringen. Es ist sehr schwierig. Daran arbeiten wir, da kämpfen wir mit unseren Partnern und das ist ein stetiges Auf und Ab, aber manchmal sieht man auch dann Erfolge, wie zum Beispiel jetzt in einer Stelle in Haiti, wo in Port-au-Prince, wo wir über die letzten Monate hinweg eine Brücke wieder aufgebaut haben, um zwei Stadtteile wieder miteinander in Beziehung zu bringen, sodass Menschen in der Lage sind, auf kurzem Wege auch ihre Produkte, die sie herstellen, vermarkten zu können, also sich bewegen zu können, miteinander im Gespräch sein zu können, aufeinander zugehen zu können. Und das ist alles eine wichtige Voraussetzung, um tatsächlich Gesundheit zu fördern.
Wie ist da die Zusammenarbeit mit staatlichen und anderen nichtstaatlichen Stellen? Also man erfährt aus den Nachrichten etwas und dann, wie gehen Sie da auf erstmal die Bundesregierung, also das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, also Entwicklungshilfeministerium Niebel, zu oder aufs Außenministerium oder wenden Sie sich direkt an Partner, die Sie vor Ort kennen? Wie hat man sich das vorzustellen, dass man sowas überhaupt organisiert? Denn man kann ja nicht einfach losfliegen und sich da auf den Flughafen stellen und mit dem Taxi irgendwo hinfahren, sondern das will ja mit einem Netzwerk von wichtigen Akteuren praktisch umgesetzt werden.
Klar, also auch diese Vorstellung wäre absurd zu glauben, man könne jetzt hier am grünen Tisch entscheiden, irgendwo in der Welt zu helfen. Das führt meistens dann in die Irre und produziert irgendwelche Projektruinen, die nicht funktionieren. Medico existiert seit über 40 Jahren. Wir haben in den zurückliegenden Zeiten so etwas wie ein weltweites Netz aufgebaut. Wir sind eingebunden in Partnerstrukturen. Wir arbeiten mit ihnen seit vielen Jahren intensiv zusammen. Und wenn dann solche Ereignisse stattfinden, wie in Haiti oder in Pakistan, die Überschwemmung, dann können wir unmittelbar auf Menschen, mit denen wir schon länger im Kontakt sind, zurückgreifen und mit ihnen gemeinsam überlegen, was denn sinnvoll ist. Die Finanzierung ist oftmals dann möglich über eben auch die Spenden, die eine Organisation wie Medico bekommt. Wir sind da nicht angewiesen auf das, was jetzt an staatlichen Zuwendungen kommt. Wir beantragen auch solche Mittel, aber für uns ist es wichtiger, eigentlich unabhängig zu sein und gemeinsam mit Öffentlichkeit, die auch hierzulande existiert, etwas für Öffentlichkeiten in Ländern des Südens zu entwickeln.
Und in welchen Regionen ist denn Medico zurzeit aktiv?
Also wir haben jetzt im letzten Jahr etwa so 106 Projekte gehabt in etwa 25 Ländern der Welt. Das ist für eine Organisation der mittleren Größe wie Medico eine ganze Menge. Wir arbeiten schwerpunktmäßig in Mittelamerika nach wie vor, in Afrika, im südlichen Teil des Afrikas, im Nahen und Mittleren Osten. Und wir haben einige Projekte, zum Beispiel in Afghanistan oder in Bangladesch. Also es sind eine Menge Projekte, manchmal konzentriert auf Not- und Soforthilfe, das ist wichtig, aber dann auch konzentriert darauf, so etwas wie Partner zu fördern in ihren lokalen Kämpfen und in ihrem Bemühen, das Recht auf Gesundheit dann auch wirklich vor Ort gegen Widrigkeiten aller Art durchzusetzen.
Was sind das für Partner? Ich habe gelesen, in Bangladesch haben Sie eine Organisation von Ärzten, also sozusagen eine Gesundheitsorganisation, der Sie vertrauen. Und wie gestaltet sich da die Zusammenarbeit? Wie machen Sie das?
Das sind alles lokale Partner, ja, ist richtig. Wir entsenden kein eigenes Personal, sondern arbeiten mit Menschen vor Ort zusammen, denen meistens nur das Geld fehlt, etwas zu bewegen, die sehr viel Ahnung haben von dem, was in den Ländern los ist, was getan werden müssen. In Bangladesch ist es eine Organisation, nennt sich Gonoshastraya Kendra, ist ein wunderschönes bengalisches Wort, übersetzt heißt es Volksgesundheitszentrum, dann klingt es nicht mehr ganz so spannend, aber es ist ein leistungsfähiger Partner, einer der größten Nichtregierungsorganisationen in Bangladesch, die über 1 Million Menschen versorgen mit gesundheitlichen Dingen, die sie brauchen und die längst nicht nur assistenzielle Hilfen leisten, also Menschen betreuen, sondern sowas wie eine eigene Universität aufgebaut haben, Menschen in Medizin ausbilden, sogar eine eigene Pharma-Produktionsstätte entwickelt haben. Also man sieht, welche Kraft auch in dieser Eigenverantwortung, in dieser Selbstorganisation und in dieser Entmystifizierung von Gesundheit, man kann es selbst machen, dann liegt, wenn man es wirklich ernst nimmt.
Wie viele Tage im Jahr sind Sie unterwegs, um entweder bei einem Projekt, beim internationalen Kongress zu sein? Sie sind ja Vater von 2 Kindern auch, Familie. Und wie viel Zeit verbringen Sie da im Ausland?
Ja, ich bin nicht so häufig unterwegs. Ich bin doch viel im europäischen Ausland unterwegs. In Berlin oft, es ist eine politische Arbeit, wie gesagt, und fahre 1, 2, 3 Mal im Jahr auch in den Süden, in die Projektländer. Aber es sind wesentlich meine Kollegen, wir sind ja über 30 Menschen bei Medico, die diese Arbeit leisten. Und naja, aber einige Konferenzen kommen dann schon zusammen. Mit der Familie geht es. Meine Kinder sind inzwischen 15 und 17 und akzeptieren auch, dass ich dann diese Arbeit leiste.
Sie haben uns eine Musik mitgebracht von Bob Dylan. Das ist ein, ja, man kann auch sagen, es ist ein Liebeslied, nicht? Mhm. Ich muss sagen, ich kenne das, aber ich habe nie richtig begriffen, worum es da geht. Vielleicht können Sie mir das sagen. Das ist sehr poetisch, was dort gesagt wird.
Es ist ein poetisches Lied. Es geht schon um ein Liebeslied. Aber es geht auch darum, dass Menschen zueinander finden. Und genau das ist das, was die Botschaft für mich zumindest ist, die ich damals, als ich das in meiner Jugendzeit oft gehört habe und auch heute noch höre, herausgelesen habe.
Sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you.
Bob Dylan, ein Wunsch ist das von Thomas Gebauer, dem Menschenrechtsaktivisten und Chef von Medico International, mit Arne Kapitzer als Gastgeber. Sie sind Menschenrechtsaktivist, weil es Ihnen darum geht, die Gesundheit von Menschen weltweit zu fördern. Und eigentlich, so leicht das klingen mag, müssen sie viele andere Probleme eigentlich lösen, oder die Menschheit muss diese Probleme lösen, um Menschen gesund zu erhalten. Also bewaffnete Konflikte müssen erstmal beendet werden. Es muss eine Infrastruktur da sein. Es muss die Ernährung, sauberes Wasser und so weiter gewährleistet sein. Eine funktionierende Verwaltung muss da sein, um etwas, was da ist, auch gerecht zu verteilen und zuverlässig ein gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Wo beginnen Sie bei diesem Wust an Problemen? Sie hatten vorhin das Beispiel Haiti genannt und auch Bangladesch. Unglaublich schwierig und jahrelange Netzwerkarbeit ist notwendig, um die richtigen Leute zu kennen. Wo beginnen Sie als Organisation und Sie persönlich, um nicht überfordert zu sein von der Dichte und Vertracktheit der Probleme?
Man beginnt letztendlich, und das tun wir, bei der Anerkennung der Komplexität. Man muss es erstmal als solches begreifen. Man muss wissen, wie die Sachen miteinander in Beziehung stehen. Wenn man das nicht tut, wenn man das als getrennte oder für sich stehende Probleme alleine betrachtet, hat man schon verloren. Man muss die das Zusammenwirkung von Bildung, Armut, Gesundheit und all die Dinge sehen. Und dann kann man anfangen zu arbeiten an den einzelnen Elementen und Punkten. Und wir können immer dort anfangen, wo es wirklich den Wunsch von Menschen gibt, etwas zu verändern. Also ohne die Bereitschaft, ohne das Drängen von Leuten, etwas verändern zu wollen, bewegt sich nichts in der Welt. Die gute Idee alleine, die man irgendwo mal formuliert, die mag vielleicht mal angenommen werden, aber es reicht nicht. Wir sehen es in allen Kontexten, dass es erst so etwas wie eine Mobilisierung von Leuten für eine Öffentlichkeit bedarf, dass sich was bewegt. Bei den Landminen als Beispiel war uns klar, es sind Kriege zu Ende gegangen damals, die Stellvertreterkriege nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes. Aber es sind viele Opfer zurückgeblieben, Menschen mit Kriegsversicherungen. Und es sind die Landminen zurückgeblieben. Letztendlich Waffen, die nicht so einfach aus der Welt zu schaffen waren, wie jetzt zumal den Frieden zu schließen. Und in dem Kontext haben wir mit Partnern vor Ort gesagt, wir müssen für ein Verbot dieser Waffe kämpfen und dafür eintreten und sind da relativ weit gekommen.
Klar. Also um das einmal nochmal zu sagen, Landminen, das sind also Explosionskörper, die in der Erde vergraben werden und Kinder beim Spielen oder Frauen beim Wasserholen oder bei der Feldarbeit treten drauf und Gliedmaßen werden abgerissen, die Leute sterben oder sind schwer verstümmelt für ihr Leben. Der Zynismus dieser Waffe besteht darin, dass er nicht nur die Menschen schwer verletzt, also es sollen ja eigentlich Soldaten verletzt werden, faktisch sind es überwiegend Zivilisten, die binden dann auch Kräfte der Hilfe. Es ist also etwas ganz Schreckliches und sie haben es dann thematisiert und auch prominente Verbündete wie Lady Diana gefunden, die auch mitgemacht haben, zum Beispiel sich drangehängt haben, könnte man vielleicht auch sagen. Wie kommt es aber von dieser Einsicht, vom Mitleid mit einem verstümmelten Menschen, dass es ein internationales Abkommen gibt, wo Staaten sich verpflichten, das Zeug nicht mehr herzustellen beziehungsweise zu versuchen, es in ihren Armeen nicht zu verwenden?
Das ergibt sich letztendlich aus dem Konzept einer wirklich avancierten Medizin heraus. Wenn man wirklich Medizin betreibt, dann ist man immer interessiert an Prävention, an Vorbeugung. Wir wollen ja nicht nur hinterherlaufen und Menschen dann in den Krankheiten, die sie haben, zur Seite zu stehen, sondern wir wollen letztendlich dafür Sorge tragen, dass sie gar nicht erst verletzt werden, gar nicht erst in Berührung kommen mit krankmachenden Agenzien. Und insofern hatten wir damals, Ende der 80er Jahre, gesagt, wir helfen, wo wir können, mit Prothesen, aber eigentlich im Sinne der Prävention ist es notwendig, vorzubeugen und dafür Sorge zu tragen, dass diese schreckliche Waffe verboten wird. Das war die Idee von Bobby Muller, der damalige Präsident der Vietnam-Veteranen. Auch da kommt Vietnam wieder hinein und ich selbst, wir hatten gemeinsam darüber diskutiert und gesagt, wir wagen diese Kampagne. Und es war keineswegs so, dass wir damals Preise und Ehrungen bekommen haben, sondern uns ist der volle Konflikt entgegengeschlagen. Politiker in Deutschland haben uns vorgeworfen, wir würden Politik mit Hilfe verwechseln. Und wir mussten uns wirklich durchsetzen, indem wir erstmal Leute gesammelt haben, um uns herum. Und wir wurden dann recht schnell eine große Bewegung, eine weltweite Bewegung, die es dann vermocht hat, eben das zu drehen sozusagen und das Verbot von Landminen durchzusetzen. dann gab es auch die Zustimmung von Seiten der Politik und dann gab es die Anerkennung. Am Anfang nicht. Also man muss dann schon einen langen Atem haben und sich durchsetzen. Was wir wollten mit dieser Kampagne, war jetzt nicht unbedingt, dass wir alles selbst machen als Nichtregierungsorganisation oder als Hilfswerke, sondern wir wollten einfach nur den Druck schaffen, den Druck erzeugen, dass Staaten endlich anfangen zu handeln, weil es ist ihr Job, dafür Sorge zu tragen, dass diese Waffen verboten werden. Wir können das nicht machen. Wir reagieren sozusagen auf ein Versagen von Staaten, die nicht reagieren, die nicht mit solchen Verboten kommen, erzeugen den Druck, damit dann diese Staaten endlich anfangen zu handeln. Und in dem Fall ist es gelungen, sie haben die Waffe verboten.
Aber es gibt auch die Zuweisung an die Nichtregierungsorganisation, macht ihr mal schön, da müssen wir nicht machen. Also nachher sagt man, heftet man sich sozusagen die Feder an den Hut und schmückt sich damit, aber am Anfang blockiert man. Ist es nicht auch eine Gefahr, als Feigenblatt dann missbraucht zu werden, als Nichtregierungsorganisation, wenn es etwa um schnelle Hilfe vor Ort geht, dann könnte man sagen, wäre es eigentlich staatliche Aufgabe, aber dann sagt man, okay, die ganzen Hilfsorganisationen sind ja da, dann können wir unseren Etat, unseren Haushalt schonen, können in der Öffentlichkeit denen auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, gut gemacht. Und das ist dann doch auch eine sehr zwiespältige Rolle, oder nicht?
Das kann man so sehen und viele Nichtregierungsorganisationen und Hilfswerke laufen auch in diese Falle hinein, dass sie eigentlich nur abmildernd tätig sind, das Leid sozusagen mildern, aber damit die problematischen Verhältnisse, die in der Welt existieren, sozusagen stabilisieren. Dann ist man tatsächlich in dem Problem, missbraucht zu werden für Zwecke, die man eigentlich gar nicht möchte. Deswegen plädieren wir dafür zu helfen, logisch. Man hilft Menschen, die in Not sind, da gibt es kein Vertun, das ist ein ethischer Imperativ. Aber gleichzeitig parallel auf die Ursachen der Not hinzuweisen und darauf zu drängen, dass sie beseitigt werden. Und da kommt dann das politische Element hinein. Man kann sich nicht nur sozusagen helfend engagieren, sondern muss immer auch das Politische hervorkehren und dafür Sorge tragen, dass die Verhältnisse, die letztendlich krank machen, oder die dafür Sorge tragen, dass Kinder nicht zur Schule gehen können oder dass sie in Armut leben müssen, dass die beseitigt werden. Und da gibt es durchaus Strukturen, die man benennen kann, die Namen und Adresse haben, die man auch dann bezeichnen kann.
Ja, aber wenn Sie das dann sagen, wenn Sie sagen, dieser Staat, in dem wir zwar helfen, betreibt eine unsoziale Politik und deswegen sind die Leute krank, weil ihr ein falsches oder fehlendes Gesundheitssystem habt, dann machen Sie sich doch unbeliebt und der Staat wird dann sagen, solche blöden Kritiker, die wollen wir, so humanitär sie sich geben, nicht in unserem Land haben. Ist Ihnen das auch schon passiert?
Ja, wir haben auch Schwierigkeiten mit den staatlichen Autoritäten in bestimmten Ländern, die ja diktatorial verfasst sind. Und die Aktionen oder die Aktivitäten, die auf Veränderung drängen, nicht dulden mögen. Aber sehen Sie, wir arbeiten zusammen mit Partnern vor Ort und es sind meistens die Menschen vor Ort, die gar keine Alternative haben. Wenn sie in extremer Armut zu leben gezwungen sind und sich irgendwo engagieren politisch, als Gesundheitsinitiativen, als Gewerkschaften, als Menschen, die auf Veränderung drängen vor Ort, dann ist es für sie eine Form von solidarischer Unterstützung, wenn wir ihnen zur Seite stehen. Und wenn wir sowas wie eine globale Öffentlichkeit erzeugen, dass sie aus dieser Anonymität und diesem Konflikt in dem einzelnen Staat herausfinden und dass ihr Drängen auf Veränderungen auch international publik gemacht werden, das ist auch Menschenrechtsarbeit, dafür Sorge zu tragen, dass etwas bekannt wird.
Wie finden Sie heraus, wer die vertrauenswürdigen Partner sind? Denn es gibt ja immer Konfliktparteien. Beide nehmen für sich in Anspruch. Die einen sagen, wir sind die Sachwalter der Interessen unseres Volkes A und die anderen vom Volk B, die Regierungsnahen, das sind die Bösen und die anderen und so weiter. Wir kennen das ja. Man gerät doch leicht zwischen die Fronten. Opfer gibt's überall. Es ist egal, aus welchen Gründen ich verletzt werde. Aber wenn Sie sich einer Gruppe anschließen, wie schaffen Sie es, dass das sozusagen die Guten und die Richtigen sind und nicht die Falschen?
Einmal durch Kenntnis der Partner, indem man sie seit vielen Jahren auch begleitet und verfolgt und in dem kontinuierlichen Gespräch mit ihnen. Aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Ideen. Nehmen wir das Beispiel jetzt von Palästina-Israel, der Konflikt im Nahen Osten, ein langwährender Konflikt, wo wir deutlich gemacht haben, es ist unser Ansatz, nicht jetzt auf der einen Seite Partei zu ergreifen und dann letztendlich das Problem dieses Konfliktes nochmal zu verschärfen, nämlich das Lagerdenken und den Bekenntniszwang, sondern wir gesagt haben, die Chance liegt eigentlich in dem Miteinander. Und wir suchen uns Partner, die diese Arbeit auch leisten, die miteinander arbeiten, die zueinander finden. Und es gibt in Palästina und in Israel Ärzte auf beiden Seiten der Grenze sozusagen, die zueinander finden, die miteinander arbeiten und die fördern wir. Das sind die israelischen Physicians for Human Rights, die Ärzte für Menschenrechte, und es ist eine Palestinian Medical Relief Society, eine Hilfsärzteorganisation aus Palästina, die erstaunlicherweise jede Woche gemeinsame Aktionen machen, wo israelische Ärzte in die Westbank fahren, nach Palästina reisen und dort Betreuungsleistungen anbieten für palästinensische Menschen. Ich bin zweimal mitgereist und es ist erstaunlich zu sehen, was da geschieht, wie dieses Lagerdenken aufgebrochen wird, wie die palästinensischen Kinder zum Beispiel sagen, man erzählt uns immer, ihr seid unsere Feinde, jetzt kommt ihr hier und betreut uns. Also da in dieser Begegnung liegt die Chance, auch wenn sie manchmal sehr paradox anmutet, aber es ist die einzige Chance, wirklich etwas zu verändern.
Das heißt, es gibt israelische Ärzte, die in den Palästinensergebieten, also im Gazastreifen oder in der Westbank, Menschen behandeln. Und umgekehrt gibt es auch palästinensische Ärzte, die an israelischen Krankenhäusern arbeiten.
Ja, es gibt die Palästinenser mit dem israelischen Pass,
die sowieso immer leben, gell?
Ist klar. Aber es ist leider so, dass dieser umgekehrte Weg viel schwerer ist. Aber auch für Israelis ist es inzwischen sehr schwer geworden, in die Westbank und zu reisen. In Gaza ist es praktisch unmöglich. Das ist eine ganz andere Sache. Aber in die Westbank allein ist schon schwierig genug. Aber wir versuchen es. Ein weiteres Programm, was wir da unterstützen, ist zum Beispiel junge israelische Techniker, die Solaranlagen auf die Häuser der Palästinenser bauen, damit sowas wie Energiesicherheit hergestellt wird, was auch unmittelbar wieder gesundheitsrelevant ist. Also man findet immer diese Möglichkeiten, wo diese Begegnung noch zwischen den Fronten über die Grenzzäune hinweg möglich ist. Und darin sehen wir die Chance.
Es gibt einen weiteren Bereich außerhalb der Medizin, um den Konflikt, den Nahostkonflikt auf der kulturellen Ebene nämlich zu entschärfen. Und das ist das Western Divan Orchestra. Und sie haben uns eine Musik mitgebracht. Also Daniel Barenboim hat im Jahre 2005 im Kulturzentrum in Ramallah ein Konzert gegeben. Nicht das einzige in der Region, aber eines. Und daraus haben sie sich ein Stück ausgewählt. Welches und warum?
Ja, das ist ein Stück von Edouard Elgar, heißt, es ist ein aus den Enigma-Variationen, heißt Nimrod. Letztendlich, weil das Ereignis an sich schon relevant ist. Also, dass er mit dem Orchester Westöstlicher Divan auftritt in Ramallah, und man muss wissen, dieses Orchester ist zusammengesetzt aus Musikern aus allen Teilen der arabischen Welt, einschließlich Israel, die gemeinsam musizieren und diese Gemeinsamkeit auch dann zeigen. Das Stück selbst hat einen starken Bezug, halt Nimrod, und ist letztendlich nimmt Bezug auf eine Figur, die sowohl im Koran als auch im Alten Testament auftaucht, also für alle Religionen von großer Bedeutung ist. Und ich glaube, er hat es mit Absicht auch ausgewählt, um dieses Stück dort zur Aufführung zu bringen.
Und Sie, Thomas Gebauer, Menschenrechtsaktivist und Chef von Medico International, sind selber auch Violinist und spielen auf Hobbyniveau im Quartett,
ne? Ja, auf Hobbyniveau. Schon sehr gerne und auch schöne Stücke und auch klassische Musik, auch barocke Musik, aber nicht auf diesem Niveau natürlich.
Deswegen, also nach der Einleitung mit Bob Dylan, jetzt von Edouard Elgar Nimrod. Edouard Elgar aus den Enigma-Variationen, das Stück Nimrod unter der Leitung von Daniel Barenboim. Ein Musikwunsch von Thomas Gebauer, Menschenrechtsaktivist, der uns auch auf die Aktivitäten von Ärzten im Nahostkonflikt hingewiesen hat, nämlich seinem Ziel folgend, Frieden zu schaffen und die Gesundheit von Menschen zu erhalten. Nimrod, dieses Stück haben Sie wegen dieser biblisch-koranischen Figur nicht umsonst ausgewählt, Thomas Gebauer, nicht?
Naja, es wird daran deutlich, dass in den großen Religionen oftmals der Bezug genommen wird auf gleiche Figuren. Nimrod, natürlich eine Figur, die aber doch im Alten Testament dargestellt wird als die Person, die den Turmbau zu Babel initiiert hat und damit dann grandios scheitert, und im Koran genauso als eine Person dargestellt wird, die das göttliche Prinzip herausfordert und dafür dann heftig gestraft wird. Also wo eine Parallele letztendlich in den großen Religionen auftaucht, und das ist ja der Grund, weswegen Barenboim dann auch das aufgreift und an der Stelle versucht, eben Bezüge herzustellen, die durchaus existieren.
Und der Name wird ja auch in den verschiedenen Religionen weiter verwendet, also ja. Bis heute auch. Er wurde sogar auch ja in Deutschland als verknüpft mit dem Jägermythos. Ja. Also er ist weit verbreitet und könnte, da er in den abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam verwendet wird, auch als versöhnliche Figur verstanden werden. So wie auch eine weitere biblische Figur Leviathan, den hat Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert verwendet, dieses Ungeheuer, um die Kraft des Staates zu symbolisieren, die aus Menschen zusammengesetzt ist. Also in den symbolischen Darstellungen ist also Leviathan ein mächtiger Übermensch gewissermaßen, der verhindert, dass die anderen Menschen übereinander herfallen. Das ist also ein Symbol für den Staat. Der Staat nach Vorstellung der Aufklärung soll die Menschenrechte garantieren und hat in der Französischen Revolution, auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, in der Bill of Rights, ist eben als Erbe der Aufklärung festgehalten, dass der Mensch Rechte habe. Kraft Geburt, Kraft Menschseins. Er soll nicht diskriminiert werden, also Menschen sollen nicht wegen ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihres Geschlechts diskriminiert werden. Sie sollen einander nicht foltern und sie sollen eben auch, das ist einer der wichtigen Artikel unter anderem in der Erklärung über soziale und kulturelle Rechte, sie sollen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Gesundheit haben. Und dafür setzen Sie, Thomas Gebauer, sich intensiv ein mit Ihrer Organisation Medico International, Ihrer politischen Arbeit. Jetzt ist es aber so, dass die Staaten seit spätestens den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gewissermaßen in den Rückzug gedrängt sind durch den, kurz gesagt, Neoliberalismus. Also Maggie Thatcher und auch Ronald Reagan und die Ökonomen der Chicago School sagen, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung, nur private Organisationen seien effizient und würden gleichsam von sich aus Wohlstand, mithin auch Gesundheit hervorbringen. So, das ist jetzt halt eine herrschende Weltanschauung. Steht die dem Menschenrecht auf Gesundheit entgegen?
So, ja, wenn es so ist, ganz sicher. Wir erleben nicht eine Auflösung von Staatlichkeit, sondern nur die Auflösung einer bestimmten Form, eines bestimmten Bereiches von Staatlichkeit, was einhergeht mit den Kürzungen im Sozialbereich zum Beispiel, staatliche Sozialpolitik, die geopfert wird der Privatinitiative. Aber der Staat als kontrollierendes, als für Sicherheit sorgendes Instrument ist ja nach wie vor da und stärker vielleicht als je zuvor. Denken Sie an die Militarisierung der Politik, denken Sie an die Kontrolle im Sinne von jetzt, was geschieht in den Menschen, was tun sie, die Manipulation. Alle diese Sachen sind ja nicht weg, sondern nur eine bestimmte Form von Sozialstaatlichkeit ist in Frage gestellt. Und ich glaube, da wird es schwierig, weil dahinter ein Staatsbegriff steht, den man eigentlich ablehnen muss, der nichts mehr mit den Menschenrechten zu tun hat, so wie wir sie begreifen, in der Unteilbarkeit von politischen Freiheitsrechten und auch sozialen und ökonomischen, kulturellen Rechten, sondern es sind eigentlich diese positiven Rechte, dass der Staat etwas zu tun hat, dass er dafür Sorge tragen muss, dass Menschen Zugang zu Bildung, Ernährung und Gesundheit und so weiter haben, die sind dann weg. Und sozusagen, das wird an die Menschen alleine delegiert. Sie sollen dafür als Unternehmer, als Entrepreneurs, wie man sagen kann, selbst zuständig sein. Das ist falsch. Also worauf wir drängen, ist so etwas wie eine Resozialisierung von Staatlichkeit. Staaten müssen wieder ihre Politik daran ausrichten, dass sie für eine Gestaltung von menschenwürdigem Leben zuständig sind und nicht nur darum, jetzt bestimmte ökonomische Interessen zu verfolgen und am Ende dann die Interessen einer politischen Elite, die relativ klein ist. Es geht um letztendlich, und da sind wir wieder bei der Universalität, um die Rechte aller Menschen, die es zu gewährleisten gilt. Ich glaube nicht, Sie haben das gesagt, dass die Rechte der Menschen alleine gebunden sind an die Tatsache, dass man irgendwo geboren ist. Da hat Hannah Arendt sehr deutlich gesagt, dass die Menschen alleine noch keine Rechten haben. Dass es eigentlich ein Irrglaube ist. Sondern sie kriegen die Rechte erst in dem Moment, wo sie Teil eines Gemeinwesens werden. Einer Staatlichkeit, die organisiert werden muss. Erst dann, als Kollektiv sozusagen, können sie sich gegenseitig Rechte garantieren. Diese Form von Staatlichkeit, die haben wir im Blick und die muss wiederhergestellt werden.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Land wie Afghanistan. Wenn dort eine Krankenversicherung eingeführt werden sollte, wie würden Sie das befördern? Es gibt Rudimente davon, aber grundsätzlich leider in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es nur eine kleine Gruppe der gesellschaftlich Gutverdienenden, die können sich Privatkliniken leisten und eine allgemeine gesetzliche Krankenkasse, wie wir das kennen, wo ungefähr zwischen 15% und 17% des Bruttoeinkommens dann also hälftig vom Arbeitgeber und von einem selber in die gesetzliche Krankenkasse eingezahlt wird. Das gibt's in den wenigsten Ländern. Wenn das allgemeines Prinzip würde, dass man so viel Geld aufwenden sollte, um gesund zu leben, wie könnte man das denn durchsetzen?
Nun ist Afghanistan ein ganz schweres Beispiel dafür, weil es ist so gebeutelt von Problemen, die ganz woanders liegen, dass das im Augenblick sehr schwer ist. Afghanistan rangiert, was die wirtschaftliche Leistung angeht, an vorletzter Stelle. Der Außenhandel ist an vorletzter Stelle. Die Korruption ist an vorletzter Stelle. Also beziehungsweise die Höhe ist so hoch, dass der Transparenzindex an vorletzter Stelle liegt. Die menschliche Entwicklung ist am Ende. Das ist alles skandalös, was in dem Land heute an Realität existiert und verweist nur darauf, wie irrsinnig die Vorstellung gewesen ist, dort per Krieg etwas verändern zu wollen. Das Land ist erstmal mit Krieg beschäftigt und es kommt darauf an, so schnell wie möglich diesen Krieg zu beenden. Da sind logischerweise auch soziale Fragen zu beantworten. Die muss man dann unbedingt auch lösen und klären. Es wird im Falle von Afghanistan nicht anders möglich sein, als durch massive Unterstützung von außen, durch eine ganz andere Strategie, so etwas wie eine allgemeine Versorgung im Krankheitsfalle umzusetzen. Eine Krankenversicherung durch Beiträge, wie wir es kennen, die wird dort im Augenblick nicht möglich sein. Erstmal müssen die Leute aktiv sein, wirtschaftlich in der Lage sein, etwas zu verdienen. Solange das nicht der Fall ist und solange auch nichts besteuert werden kann, muss man von außen unterstützen und helfen. Aber wenn man jetzt nach anderen Ländern schaut, da geht es darum, tatsächlich die Ressourcen in den Ländern so weit zusammen zu trommeln, würde ich fast sagen, dass Länder imstande sind, für die Gesundheitsbedürfnisse ihrer Menschen etwas zu tun. Sie müssten theoretisch in der Lage sein, den fiskalischen Rahmen, die Möglichkeiten, die sie zur Verfügung haben, zu erhöhen. Sie müssten Steuern einnehmen können und sie müssten natürlich dort die Steuern holen, wo auch was zu holen ist, bei produktiven Industrien zum Beispiel. Oder sie müssten auch vielleicht Zölle erheben. Wenn man nach Sambia schaut, nach so einem Land zum Beispiel, da wird es sehr deutlich. Das sind reiche Länder eigentlich, die jede Menge zu bieten haben, auch Rohstoffe zu bieten haben. Und ich glaube, solche Länder wären imstande, ihre Gesundheitsbedürfnisse selbst zu tragen, wenn sie in der Lage wären, zum Beispiel den Rohstoffexport zu besteuern oder mit Zöllen zu belegen. Genau das lässt aber die Bundesregierung oder die Europäische Union nicht zu. Und insofern wird dann wieder an dem Beispiel deutlich, dass viele zwar von Menschenrechten reden, aber dann, wenn es an die materiellen Ressourcen geht, an die Unterfütterung sozusagen der Menschenrechte mit materiellen Notwendigkeiten, dass dann eben diese nicht zugelassen werden. Es ist eine schöne Idee und wir verfolgen sie auch, Krankenversicherung für alle. Aber in vielen Ländern dort, wo Armut herrscht, ist es nicht anders möglich, als über Besteuerung von produktiven Sphären das Geld dort holen, wo es eigentlich ist, wo Menschen wirklich über Geld verfügen und dafür Sorge zu tragen, was wir in unserem Gesundheitswesen kennen. Nämlich so etwas wie ein Solidarausgleich, dass diejenigen, die mehr Geld haben, auch für die Bedürfnisse der Ärmeren mit aufkommen. Das ist ein Prinzip aus unserer Gesellschaft, was wir kennen. Dieses Prinzip auch in die anderen Länder zu übertragen, wäre sehr schön und es zu globalisieren, wäre vielleicht das große Ziel.
Globalisieren würde so etwas heißen wie Weltinnenpolitik. Also das heißt, es gibt diesen Sozialpakt international, den haben fast alle Länder auch unterzeichnet. Übrigens die USA nicht, Pakistan nicht, Südafrika auch nicht, habe ich mal nachgeguckt. Die haben nicht ratifiziert, dass allen Menschen gleiche, auch gleiche Bildungschancen und so weiter, dass ihnen das zukomme. Das haben sehr viele Länder ratifiziert, aber selbst in den USA war es ja auch sehr schwierig, eine Krankenversicherung einzuführen. Also selbst ein sehr, sehr reiches Land hat einen so starken neoliberalen Diskurs, dass jeder unter Sozialismus und Marxismus-Verdacht gerät, der dafür votiert, dass ein Teil solidarisch und umlagefinanziert aufgebracht wird, um Menschen, die eben ein sehr hohes Risiko dann laufen oder ein Armutsrisiko haben, wenn sie schwer erkranken sollten, dies dann so zu tun. Also das zeigt die Schwierigkeiten. Aber es zeigt eben auch das, was Sie jetzt an vielen Beispielen gesagt haben, das Recht auf Gesundheit durchzusetzen, ist eben eine ganz harte politische Aufgabe. Einige Ihrer Kollegen, Thomas Gebauer, also von Nichtregierungsorganisationen, sind auch in die Politik gegangen. Wenn Sie jetzt den BMZ-Chef Niebel sehen, den Entwicklungshilfeminister, jetzt hat er die Organisationen GTZ und DED fusioniert, würden Sie sagen, er hat jetzt im Amte dazugelernt und verficht positiv dieses liberale rechtsstaatliche Erbe des Menschenrechts auf Gesundheit, oder ist er sozusagen einer, der das nur als Wirtschaftspolitik sieht?
Also ist er, glaube ich, sehr deutlich und sagt es sehr offen, dass er die Wirtschaftspolitik im Auge behält. Und das Menschenrechtsthema, habe ich den Eindruck, ist eher etwas, was er zur Legitimierung einer ganz anderen Politik vorschiebt. Was er inzwischen dazugelernt hat, weiß ich nicht. Ich finde die Politik, die das BMZ betreibt, im Augenblick an dieser Stelle, an der Leitungsebene, sehr fragwürdig. Es gibt viele Mitarbeiter im BMZ, mit denen wir im Kontakt stehen, mit denen wir auch kooperieren. Also es ist ja nicht nur das ganze Ministerium, sondern die Leitung letztendlich, die dann ein anderes Konzept verfolgt. Ich befürchte, dass wir mit diesem Minister einen Rückschritt machen, was die Entwicklungspolitik angeht, und nicht dazulernen, sondern etwas wieder zurückdrängen, was wir eigentlich schon besser konnten.
Erfüllt eigentlich die Bundesrepublik inzwischen einigermaßen das selbstgesetzte Ziel 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Hilfe im weitesten Sinne aufzuwenden?
Nein, die ist weit davon entfernt. Sie hat es immer wieder gesagt und sich dazu auch bekannt und die Selbstverpflichtung nochmal wiederholt. Aber die Mittel sind nicht da. Aber es ist auch nicht nur eine Frage der Mittel selbst, sondern auch, wie man die Mittel einsetzt. Ja, wenn Sie jetzt also irgendwo in Shanghai eine U-Bahn bauen oder einen Hafen in Mexiko oder Großprojekte, an denen dann am Ende deutsche Industrie verdient, dann kann man das als Teil des 0,7% Ziels ausgeben, aber es ist eigentlich versteckte Wirtschaftsförderung und das ist nicht das, was damit eigentlich gemeint ist.
Wo müssten die Mittel herkommen, die notwendig sind, um mehr Menschen zu ihrem Recht auf Gesundheit zu verhelfen? Ein großer Vorschlag ist die Besteuerung von Finanztransaktionen, die Tobin-Steuer. Ist das ein Konzept, was Sie gut fänden, wenn also ein gewisser Promilleanteil, bräuchte es ja eventuell nur zu sein, der internationalen Transaktionen genommen würden, einer Institution, die vielleicht von den Vereinten Nationen beaufsichtigt wird, zugeleitet wird, um wenigstens die größte Not zu lindern? Wäre das ein Konzept?
Das ist ein Konzept, aber es bedarf erstmal des Umdenkens. Wir müssen wieder feststellen, dass Gesundheitsvorsorge eine öffentliche Aufgabe ist, die auch öffentlich finanziert werden muss. Das bedeutet ein Umdenken inzwischen, ne? Weil Sie hatten es ja erwähnt, inzwischen gehört, immer wieder gesagt bekommen haben, dass die Privatinitiative leistungsfähiger sei als die staatliche. Es ist nie bewiesen worden. Das ist einfach nur ein Gerücht, was in die Welt gesetzt worden ist, um private Interessen voranzutreiben. Die öffentliche Gesundheitsfürsorge ist bedeutend. Sie muss finanziert werden und sie kann sich nur finanzieren, indem sie das Steueraufkommen erhöht, also die fiskalischen Möglichkeiten ausschöpft. Das geht über die Besteuerung jetzt nicht der armen Leute selbst, sondern über das, was wir kennen eigentlich, was wir früher hatten, eine progressive Steuer, dass die, die eben mehr haben, auch mehr abgeben und für die Bedürfnisse der weniger Verdienenden mit einstehen. Diese Prinzipien sind notwendig. Die Tobin-Tax ist eine Möglichkeit, das dann auf globaler Ebene zu realisieren und neue Steuereinnahmequellen sozusagen zu aktualisieren. Wir sind da sehr froh, dass die Bundesregierung Anzeichen gibt, dass sie auch dafür ist. Das muss international durchgesetzt werden. Aber auf dieser Ebene stellen wir uns vor, dass durchaus Gesundheit finanzierbar ist. Die Welt ist reich genug. Es gibt genug Ressourcen. Wir wissen auch, dass das Wissen da ist. Das Einzige, was fehlt, ist der politische Wille und der Druck der Öffentlichkeit, die Politiker sozusagen in Bewegung zu setzen, dass sie etwas tun.
Vielen Dank. Das war der Doppelkopf mit Thomas Gebauer und Arne Kapitzer als Gastgeber.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.